Ja, nein, ja, gut. Ja, ihr Lieben, Karfreitag. Ich möchte heute an diesem Karfreitag mit euch das Erlösungswerk unseres Herrn Jesus anschauen. Das, was er für uns am Kreuz errungen hat. Und damit ist schon klar, das wird nur ein ganz kleiner Bruchstück von dem sein können, was dort wirklich geschehen ist. Aber es sind drei Dinge, die Gott mir aufs Herz gelegt hat, die ich heute Morgen mit euch anschauen möchte. Und es ist zum einen das, was Jesus für uns getan hat, und zum anderen aber auch, was wir tun müssen, um Anteil daran zu haben. Und ich finde, das wird sehr schön bildlich dargestellt, in einer Geschichte für uns erzählt, anhand des Passafestes, dass das Volk Israel damals zum ersten Mal in Ägypten gefeiert hat, in der Nacht, als sie ausgezogen sind. Ihr wisst vielleicht, dass auch Jesus kurz vor seiner Kreuzigung genau dieses Passafest mit seinen Jüngern noch einmal gefeiert hat. Und es gibt noch viele andere Parallelen, die das so deutlich machen, die es uns vor Augen stellen, dass dieses Passafest und dieses Passalamm, das an diesem Abend geschlachtet wurde, ein Bild ist für das, was Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Und dass Jesus unser Passalamm ist. Paulus sagt es im ersten Korintherbrief, im fünften Kapitel, den Korinthern auf den Kopf zu. Er sagt, unser Passa ist geschlachtet, Christus. Gehen wir also mal in Gedanken zurück und stellen uns diese Situation noch mal kurz vor. Das Passafest findet statt in Ägypten am Ende einer langen Reihe von Ereignissen. Neun Plagen sind über das Land Ägypten ergangen, haben Ägypten hart zugesetzt, aber der Pharao hat sein Herz immer härter gemacht. Nein gesagt zu dem, was Gott von ihm wollte. Und Gott sagt ihm auf den Kopf zu, was jetzt als zehnte Plage ihm ins Haus stehen wird. Ihm, seinem Haus, ihm ganz persönlich, seiner Familie, aber auch seinem ganzen Land, inklusive aller Tiere, allen Viehs. Gott würde in dieser Nacht die Erstgeburt schlagen. Gottes Zorn würde über Ägypten kommen und alle Erstgeburt töten. Und dieser Zorn würde auch über den Teil Ägyptens gehen, wo sich das Volk Israel befunden hat. Israel war nicht einfach so sicher, sondern es gab nur einen Weg, diesem Zorn Gottes zu entgehen. Und das war, dieses Passahlamm zu schlachten, dieses Blut des Lammes zu nehmen, an die Türpfosten draußen anzustreichen und dann das Passahlamm zu essen, dieses Passafest zu feiern. Und da ist mein erster Punkt. Jeder musste dieses Passahlamm essen, wenn er Anteil daran haben wollte. Essen ist etwas sehr Persönliches. Essen ist etwas, das kann ich nur selber machen. Es gibt viele Dinge, die kann ich delegieren. Da kann ich andere bitten, es für mich zu tun. Also auch sehr persönliche Dinge. Ich kann, wenn denn es nötig ist und ich krank bin, jemanden bitten, mich zu waschen. Ich kann mich waschen lassen. Ich kann mich chauffieren lassen. Ich kann mich irgendwo hintragen oder fahren lassen. Aber essen, jemand anderen für mich essen lassen, das ist nicht möglich. Vorkauen wird noch gehen. Daran denkt Jessie gerade, wie ich in ihrem Gesicht lese. Aber essen musst du selber. Und das ist, finde ich, ein schönes Bild. Der Erstgeborene, der damals in der Familie um sein Leben zittern und bangen musste, er konnte in dem Haus leben, er konnte dort sein, wo seine Familie alles vorbereitet hat. Papa hat das Lamm ausgesucht, Papa hat das Lamm geschlachtet, Papa hat das Blut an die Türpfosten gestrichen. Aber was Papa nicht für ihn tun konnte, er konnte nicht das Passahlamm für ihn essen. Das musste er selber tun. Und ich finde an der Stelle, Essen ist ein schönes Bild für den Glauben. Glauben ist etwas sehr Persönliches, genauso wie das Essen. Und das Glauben kann dir niemand abnehmen. Als Johannes der Täufer zum ersten Mal Jesus begegnet, sagt er: Seht, das ist das Opferlamm Gottes, das die Sünde der ganzen Welt trägt. Das wäre jetzt... ich muss das einschalten. Hier sind wir. Jawohl. Es genügt aber nicht, dass Jesus das Passahlamm Gottes ist. Jesus muss mein Passahlamm, es muss mein Opferlamm werden. Und nur so erhalte ich Anteil an dem Opfer, das Jesus für mich erbracht hat. Nur so komme ich, genau wie der Erstgeborene damals in Ägypten, unter den Schutz vor dem Zorn Gottes. Als Jesus zum ersten Mal mit seinen Jüngern das Passa feierte, setzte er an diesem Abend das Abendmahl ein, als ein neues Fest, das sie in Zukunft zu seinem Gedächtnis feiern sollten. Er würde ihr Passahlamm werden. Er würde den Zorn Gottes auf sich nehmen, damit sie frei sein könnten. Mit seinem Tod würde ihre Erlösung ihren Anfang nehmen. Und Jesus fordert die Jünger auf: Nehmet und esset. Dies ist mein Leib. Dies ist mein Blut. Hier geht es um was ganz Persönliches. Das, was Jesus objektiv getan hat, wird jetzt zu meinem eigenen Erlebnis, zu meiner eigenen persönlichen Erfahrung. Ich nehme das für mich persönlich in Anspruch. Die Jünger haben das damals noch nicht verstanden. Aber nach der Kreuzigung, nach der Auferstehung, da begriffen sie, was dieses Fest, was dieses Mahl des Herrn für sie bedeutete und fingen an, es täglich mit großer Freude zu feiern. Das ist mein erster Punkt, schon die erste Zusammenfassung. Nur wer vom Passahlamm gegessen und sein Blut an seine Türpfosten gestrichen hatte, stand unter dem Schutz dieses Opferlammes. Und nur wer Jesus als sein persönliches Opferlamm annimmt, hat Anteil an seinem Erlösungswerk. Nur wer das Blut Jesu für sich persönlich vergossen ansieht, wer es gewissermaßen an die Schwellen seiner Lebenstür streicht, der ist errettet vom Zorngericht Gottes. Aber ich habe gesagt, es sind drei Dinge, die mir wichtig geworden sind. Das Passafest spricht noch von etwas anderem. Gott hatte Israel in dieser Nacht des Passa mit starker Hand aus der Gewalt der Ägypter, aus der Gewalt des Pharaos befreit. Und so kennzeichnet das Passafest einen massiven, einen tiefen Einschnitt im Leben der Israeliten. Die Nacht dieses Passafestes war nicht nur ein Tod für dieses Passahlamm, sondern es bedeutet gewissermaßen auch ein Tod für ihr eigenes altes Leben in Ägypten. Der Auszug aus Ägypten, der Aufbruch heraus aus dem alten Leben und hinein in ein neues Leben, ist, und das ist uns vielleicht nicht so bewusst, Teil der Zeremonie des Passafestes gewesen. Gott macht ihnen das ausdrücklich klar: So sollt ihr es aber essen. Eure Lenden sollen gegürtet sein und eure Schuhe sollt ihr an euren Füßen haben und den Stab in der Hand. Und so sollt ihr es essen als die, die hinwegeilen. Es ist das Passa des Herrn. Es geht beim Passafest nicht nur irgendwie in dieser Nacht mit dem Leben davon zu kommen. Es geht nicht nur darum, dem Zorn Gottes zu entfliehen. Es geht darum, aus einem alten Leben in Sklaverei, in Knechtschaft, in Unterdrückung auszubrechen. Und in diesem Sinne spricht das Passa von einem Sterben der Israeliten. Sie mussten diesem alten Leben auf Wiedersehen sagen. Sie mussten ihm sterben, es hinter sich lassen. Und dasselbe gilt für Menschen, die Jesus als ihren Erlöser, als ihr persönliches Passahlamm annehmen. Es genügt nicht einfach nur, Jesus anzunehmen. Es ist unverzichtbar, sich auch von seinem alten Leben abzuwenden, sprich seinem alten Leben zu sterben. Nun, was haben die Israeliten hinter sich gelassen? Ein Pharao, der sie unvorstellbar hart bedrängte, der ihre Kinder umbringen ließ, der sie zur Zwangsarbeit verpflichtete und der sie täglich mit Peitschen schlagen ließ. Wer die Macht des Pharaos in dieser Weise Tag für Tag, Woche für Woche, Jahr für Jahr erlitten hat, der hatte kein Problem damit, seinem alten Leben auf Wiedersehen zu sagen. Deshalb war es in dieser Nacht für die Israeliten auch keine große Überwindung, Ägypten hinter sich zu lassen. In dieser Nacht nicht. Das war ein Fest. Es war ein Fest der Freude für sie. Mit Jubel und mit Freude sind sie aus ihrem alten Leben ausgezogen, mit Blick auf eine neuere auf eine neue, bessere Zukunft, auf ein neues Leben. Das war die Wahrheit oder das war die Wirklichkeit für Israel in Ägypten. Und wie sieht das bei uns aus? Wie sieht das in unserem Leben aus? Wir wissen das. Irgendwo haben wir das alle schon gehört und der eine mehr und der andere weniger auch schon persönlich erfahren. Es geht darum, dass wir aus einem alten Leben ausziehen müssen. Wir müssen unser altes Leben hinter uns lassen. Genauso wie jeder Ägypter, wie jeder in Ägypten geborene Israelit in die Sklaverei hineingeboren wurde, so wurde auch jeder von uns in die Sklaverei der Sünde hineingeboren. Ich denke mir, wenn so ein kleiner Wurm, wie da hinten unsere Zwerge, wenn die hineingeboren wurden in das Land Ägypten, wie lange hat das wohl gedauert, bis sie gemerkt haben, ich bin ein Sklave, ich bin in die Sklaverei hineingeboren. Ich denke, dass in den ersten Lebenswochen und sogar Lebensjahren diese Wirklichkeit noch sehr fern war. Das haben die Kinder noch nicht mitbekommen. Und dann irgendwann kommt das erste Mal die Peitsche, kommt das erste Mal diese Gewaltherrschaft, dieses Bewusstsein, ich kann nicht machen, was ich möchte. Ich bin nicht frei und meine Eltern sind nicht frei in dem, was sie tun. Wir sind Sklaven, wir sind unterdrückt, wir leben unter einer Fremdherrschaft. Und ich denke, uns Menschen geht das genauso. Wenn wir in diese Welt hineingeboren werden, wenn wir älter werden, heranwachsen, dann dauert das eine Weile, bis wir merken, dass es da eine Macht gibt, die uns im Griff hat. Dass es da eine Herrschaft in unserem Leben gibt, die brutal und unentrinnbar für uns ist. Israel hätte das Passafest nie gefeiert, wäre wohl auch nie aus Ägypten ausgezogen, wenn es nicht so hart durch seine Sklaventreiber bedrängt worden wäre. Und dasselbe gilt auch heute noch für uns und für jeden Menschen, der mit diesem Opferlamm, mit diesem Passalamm, der mit dem Kreuzestod Jesu konfrontiert wird. Wir werden nicht dieses Passalamm, wir werden nicht Jesus als unser Passalamm annehmen, wir werden nicht einem alten Leben auf Wiedersehen sagen, es sei denn, wir haben die Macht des Bösen, wir haben die Macht der Sünde in unserem Leben schon gespürt. Du kannst vieles tun, du kannst fromm sein, religiös sein, du kannst jeden Sonntag in den Gottesdienst gehen, du kannst Lieder singen, du kannst sogar beten, stille Zeit halten. All das ist noch möglich, ohne aus deinem alten Leben ausgezogen zu sein. Ohne Jesus als dein persönliches Opferlamm angenommen zu haben. Du wirst erst dann bereit sein, dein altes Leben loszulassen, wenn du nach endlosen Versuchen feststellen musst, dass es für dich kein Entrinnen aus dieser Fremdherrschaft, aus dieser Macht des Bösen gibt. Du wirst erst dann bereit sein, dein altes Leben aufzugeben, wenn du dich selbst so gut verstanden und kennengelernt hast, wie es der große Apostel Paulus getan hat. Er schreibt von sich selbst: Ich bin von meiner Natur bestimmt und der Sünde unterworfen. Ich verstehe ja selbst manchmal nicht, was ich tue. Denn ich tue nicht das, was ich will, sondern gerade das, was ich hasse. Es fehlt mir nicht am Wollen, Aber ich bringe es nicht fertig, das Gute zu tun. Ich tue nicht das Gute, das ich tun will, sondern das Böse, das ich nicht will. Ich stelle also ein Gesetz des Bösen in mir fest, obwohl ich doch das Gute tun will. Meiner innersten Überzeugung nach stimme ich dem Gesetz Gottes freudig zu, aber in meinen Gliedern sehe ich ein anderes Gesetz wirken, das mit dem Gesetz in meinem Inneren in Streit liegt und mich zu einem Gefangenen macht. Das Gesetz der Sünde. Wenn dir das überhaupt nichts zu sagen hat, oder wenn du findest, dass Paulus hier maßlos übertreibt oder schwarz malt, dann glaube ich, eines über dich zu wissen. Du hast noch nie wirklich versucht, konsequent einem Gebot Gottes, nur ein einziges, ganz konsequent und hundertprozentig einzuhalten. Israeliten, die immer das getan haben, was die Ägypter von ihnen wollten, haben von der Peitsche nicht viel zu spüren bekommen. Aber wenn sie sich versucht haben aufzulehnen, wenn sie versucht haben, das zu tun, was Gott in ihr Leben hineingesprochen hat, was sie für richtig erkannt haben, was sie für wahr erkannt haben, dann gab es Prügel. Und aus eigener Kraft gab es keine Möglichkeit, dem zu entfliehen. Und genau so wird es dir gehen, wenn du versuchst, auch nur ein Gebot, du sollst nicht stehlen. Du sollst nicht Ehe brechen. Du sollst nicht falsch über deinen Nächsten reden. Konsequent einzuhalten, dann wirst du merken, ich schaffe das nicht. Aus eigener Kraft, mit meinen Möglichkeiten, ist es mir unmöglich, diesem Anspruch gerecht zu werden. Ich merke, dass irgendetwas mich immer wieder zu Fall bringt, mich immer wieder dazu bringt, gegen das zu handeln, was ich eigentlich für richtig halte. Und wer diese Erfahrung gemacht hat, wer weiß, wovon Paulus hier spricht, der ist dankbar für die Errettung, die Gott in Jesus geschaffen hat. Der wird freudig Jesus als sein Passahlamm annehmen und sein altes Leben in Ägypten gerne zu Grabe tragen. Wer sich hingegen in diesen Worten des Paulus nicht wiederfinden kann, wer noch nie darunter gelitten hat, dass das Böse in seinem Leben solch ungeheure Macht hat, oder aber er denkt noch, dass er früher oder später das doch noch in den Griff kriegt, der wird mit dem Passafest, der wird mit Karfreitag nicht viel anfangen können. Ja, möglicherweise ist Karfreitag nichts als ein schräger, ein ärgerlicher Tag im Kalender, an dem alles Mögliche verboten ist. Vielleicht oder wahrscheinlich ist dann der Opfertod Jesu entweder religiöser Schwachsinn oder schlicht überflüssig. Es gibt eine symbolträchtige Schlüsselszene in diesem Auszug aus Ägypten, und das ist der Moment, wo das Volk durch das Rote Meer zieht. Hinter ihnen die Ägypter, die ägyptische Armee, die sie verfolgt, und vor ihnen das Meer, das eigentlich die Endstation für sie bedeutet hat, und Gott öffnet einen Weg für sie mitten durch das Meer hindurch, und sie können sehen, wie ihre Peiniger in den Wasserfluten gerichtet und getötet werden. Ihre Rettung steht ihnen jetzt klarer vor Augen denn je. Hier wird es greifbar, hier wird es erfahrbar, was es heißt, dieser Macht des Pharaos, dieser Macht der Sklaverei endlich entflohen zu sein, sie endlich buchstäblich im Meer versinken zu sehen. Das war ein Fest, das war ein Grund zum Jubeln und das war ein Anlass, Gott zu loben. Und das ist genau das, was sie gemacht haben. Nur wenige Tage nach dem Passafest feiern sie ein neues Fest. Diesen Sieg, den Gott über das Heer der Ägypter errungen hat, für sie. Wisst ihr, wie Paulus dieses Ereignis nennt? Er nennt es die Taufe des Volkes Israels. Und auch für uns Christen darf unsere Taufe genauso ein einschneidendes und frohmachendes Erlebnis sein wie für die Israeliten. Die Sarah hat es in Kürze vor sich, dieses Tauffest, wenn ich das richtig mitgekriegt habe. Ne? Wir sind durch Gottes mächtiges Handeln endgültig und für immer frei von der alten Sklavenherrschaft. Das alte Leben ist Vergangenheit und ein neues Leben hat begonnen. Vielen Menschen, die getauft sind, ist das allerdings nicht so klar. Oder wenn sie es wissen, ist es ihnen offensichtlich oft nicht bewusst. Und das war auch schon zu Zeiten des Paulus so. Deswegen schreibt er den Römern: Oder wisst ihr nicht, dass alle von uns, die auf Christus Jesus getauft wurden, in seinen Tod eingetaucht worden sind? Durch die Taufe sind wir also mit Christus in den Tod hinein begraben worden, damit so, wie Christus durch die herrliche Macht des Vaters von den Toten auferweckt wurde, wir nun ebenfalls in dieser neuen Wirklichkeit leben. Das war mein zweiter Punkt, den ich so zusammenfasse. Ein Teil des Passafestes war der Auszug aus Ägypten. Israel verließ das alte Leben in Sklaverei und Bedrückung, um ein neues Leben in Freiheit zu beginnen. Und dasselbe gilt auch für uns, wenn wir Jesus als unser Passahlamm annehmen. Wir verlassen das alte Leben, das von der Macht der Sünde beherrscht wurde, und beginnen mit Jesus Christus ein neues Leben, ein Leben in Freiheit und Gerechtigkeit. Soweit wir wissen, sind alle Israeliten in dieser historischen Nacht aus Ägypten auch tatsächlich ausgezogen. Und die Gründe dafür haben wir uns gerade angeschaut. Umso erstaunlicher ist es, wie schnell deutlich wird, dass die meisten Israeliten nur äußerlich aus Ägypten ausgezogen sind. Mit ihren Herzen sind sie in Ägypten stecken geblieben. Kaum zu begreifen, wie schnell sie das vergessen, was die Wirklichkeit ihres Lebens in Ägypten tatsächlich ausmachte. Es dauert wirklich nur wenige Tage, bis sie sich zum ersten Mal gegen Gott und gegen Mose auflehnen. Und dann kommt es immer und immer und immer wieder. Und immer lauter und immer häufiger kommt der Ruf, kommt die Forderung: Wir wollen zurück nach Ägypten. Man kann schnell an den Punkt kommen und sagen: Wie undankbar, wie dumm, wie töricht, wie bekloppt, wollte ich eigentlich sagen. Sollte man auch einfach sagen. Aber ich denke, wir sollten vorsichtig sein mit unserem Urteil, sondern wir sollten uns einfach mal versuchen, hinein zu versetzen in ihre Lage und zu verstehen, warum sie an diesen Punkt gekommen sind. Ich denke, wenn ich diese vielen Geschichten, die ich jetzt nicht alle im Einzelnen aufzählen kann und will, wenn ich die mal zusammenfasse, dann bleiben für mich zwei Dinge am Boden liegen. Zwei Gründe, die für diese Rebellion auf der einen Seite und auch für diese Rückbesinnung auf das alte Leben andererseits verantwortlich sind. Erstens, die Israeliten fühlten sich von Gott nicht ausreichend versorgt. Sie hatten Hunger und hatten nichts zu essen. Sie hatten Durst und bekamen nichts zu trinken. Und dann bekamen sie was zu essen, aber das war ihnen zu einseitig. Und sie wollten Fleisch. Und nicht immer nur Manna. Und dann hat ihnen dies nicht gepasst und dann hat ihnen das nicht gepasst. Sie fühlten sich nicht ausreichend von Gott versorgt. Der zweite Punkt ist, dass sie sich nicht in der Lage sahen, das Ziel ihrer Reise, diesen Bestimmungsort, dieses Land Kanaan, auch tatsächlich zu erreichen. Hatte Gott ihnen nicht versprochen, sie in ein Land zu bringen, in dem Milch und Honig flössen? Und dann sitzen sie in der Wüste und leiden Hunger und Durst. Hatte Gott ihnen nicht versprochen, dass sie in Häusern und Städten wohnen würden, dass sie Felder bestellen und Weinberge ernten würden? Und plötzlich müssen sie erkennen, dass diese Häuser und diese Städte von Menschen bewohnt werden, die so groß und so stark sind, dass sie ihnen wie Riesen erschienen. Und diese Dinge waren real. Das war nicht eingebildet. Der Hunger war echt. Der Durst war echt. Die Feinde waren echt. Es stimmte, sie waren in der Wüste und auf sich selbst gestellt, hoffnungslos verloren. Schon wieder. Sie hatten weder Wasser noch Brot und auch keine Möglichkeit, sich in der Wüste welches zu beschaffen. Es stimmte, die Städte waren von starken Mauern umgeben und es war ihnen unmöglich, diese einzunehmen. Und angesichts dieser sachlichen Analyse kommen sie zu dem Ergebnis, dass es für sie nur einen einzigen Ausweg gibt, um diesem Dilemma zu entfliehen. Und das ist eine Rückkehr in ihr altes Leben. Das erscheint ihnen die einzige Möglichkeit, irgendwie mit dem Leben davonzukommen. Alles klar. Also, keine Details, sondern nur die ganz grobe Linie. Alle, die sich nach Ägypten zurückorientierten, haben das Ziel, mit dem sie ausgezogen sind, nie erreicht. Sie wollten ihr Leben retten, aber sie sind alle in der Wüste gestorben und haben nie erlebt, haben nie erfahren, was Gott eigentlich für sie vorbereitet hatte. Paulus erzählt den Korinthern diese Geschichte und damit auch uns, um uns zu warnen. Wir als Christen, wir als Menschen, die aus ihrem alten Leben ausgezogen sind, stehen in derselben Spannung wie Israel damals. Auch wir haben immer wieder Zeiten von Hunger und Durst. Nicht im wörtlichen Sinne, klar, aber in dem Sinne, dass wir existenzielle Bedürfnisse haben und Gott sie nicht stillt. Wenigstens nicht dann und in der Art, wie wir das von ihm erwarten würden. Auch wir finden uns immer wieder in der Wüste. Auch wir stehen oft vor den Zusagen und Verheißungen Gottes und sehen keinen Weg, wie sie sich für uns erfüllen könnten. Auch wir sehen uns ausgesandt und beauftragt für einen Dienst, zu dem wir uns nicht in der Lage sehen, ihn wirklich zu tun. Und weil wir in derselben Spannung stehen wie Israel damals, stehen wir auch in derselben Versuchung wie sie. Die Versuchung, unser Glück wieder in unsere eigene Hand zu nehmen, um unser Leben irgendwie zu retten. Wenn Gott uns schon nicht das gibt, was wir denken, unbedingt zu brauchen, wenn das Erlangen seiner Verheißungen eh unmöglich ist, dann sehen wir eben zu, wie wir aus unserem Leben noch irgendwie das Beste herausholen können. Und es gibt ja einige Möglichkeiten, vordergründig gesehen. Doch wenn wir uns entscheiden, dem Beispiel der Israeliten zu folgen, werden wir auch ihr Schicksal teilen. Wir werden unser Leben hier auf Erden beenden, ohne jemals geschmeckt zu haben, was Gott eigentlich für uns vorbereitet hatte. Und das ist tragisch. Jesus wusste das. Jesus wusste genau, dass früher oder später in jedem unserer Leben früher oder später diese Spannung auftreten wird. Jeder seiner Jünger wird irgendwann an diesen Punkt kommen. Und deswegen ermahnt er damals seine Jünger, die, die ihm nachfolgen wollten, die, die ihm zuhörten. Und er ermahnt uns auch heute mit den Worten: Wenn jemand mein Jünger sein will, dann muss er sich selbst verleugnen. Er muss täglich sein Kreuz aufnehmen und mir folgen. Denn wer sein Leben retten will, der wird es verlieren. Wer aber sein Leben meinetwegen verliert, der wird es retten. Dieses eigene Kreuz aufzunehmen ist ein anderes Bild für den Auszug aus unserem alten Leben. Es genügt nicht, dass wir diesen Schritt einmal tun, wenn wir uns bekehren, wenn wir Jesus als unser Passahlamm annehmen oder wenn wir uns taufen lassen. Wir müssen diesen Schritt jeden Tag aufs Neue tun. Wir müssen dem alten Leben jeden Tag aufs Neue eine Absage erteilen. Und wir müssen nach vorn schauen. Auf Jesus, der uns vorangeht und der uns den Weg in das gelobte, verheißene Land bereiten wird. Ja, aber wie ist das jetzt mit unseren existenziellen Bedürfnissen? Wie sollen wir denn damit umgehen? Die sind doch nicht weg. Die kann ich doch nicht unter den Tisch kehren. Nun, Jesus sagt es uns: Wir sollen unser Kreuz auf uns nehmen und uns selbst verleugnen. Und dieses uns selbst verleugnen heißt nicht, obwohl es in der Kirchengeschichte jahrhundertelang genau so falsch verstanden wurde, es bedeutet nicht, unsere Bedürfnisse zu verleugnen. Es bedeutet nicht, dass wir unsere Wünsche und unsere Sehnsüchte unterdrücken oder gar bekämpfen müssten. Nein, es ist vollkommen normal und gesund, hungrig und durstig zu sein. Gott hat Israel nie einen Vorwurf gemacht, weil sie Hunger hatten oder weil sie Durst hatten. Nein, uns zu verleugnen bedeutet, dass wir darauf verzichten, uns selbst um die Befriedigung unserer Bedürfnisse zu kümmern. Gott hat uns herausgeführt und Gott hat versprochen, dass er uns auch hineinführen wird. Und alles, was wir auf dem Wege brauchen, wird er zur rechten Zeit bereitstellen. Auch in den Zeiten, in denen wir uns in der Wüste wiederfinden, auch wenn wir Hunger und Durst leiden, Gott wird handeln. Rechtzeitig. Immer. Und selbst in diesen Zeiten, in denen wir auf das Handeln Gottes warten, brauchen wir nicht tatenlos zuzusehen und Däumchen zu drehen. Wir brauchen nicht Trübsal blasen, sondern wir dürfen mit allen unseren Anliegen, mit all unseren Wünschen, mit all unseren Bedürfnissen jederzeit zu Gott kommen. Allerdings nicht mit Murren wie die Israeliten, sondern mit Glauben, mit Vertrauen und mit Danksagung. Nicht rückwärts gewandt mit dem Blick nach Ägypten, sondern nach vorne gewandt mit dem Blick auf Gott, der uns mit mächtiger Hand herausgeführt hat und der uns auch mit seiner mächtigen Hand versorgen wird. So sagt es uns Paulus zum Beispiel im Philipperbrief: Macht euch keine Sorgen, sondern bringt eure Anliegen im Gebet mit Bitte und Danksagung vor Gott. Und sein Frieden, der alles menschliche Denken weit übersteigt, wird euer Innerstes und eure Gedanken beschützen, denn ihr seid ja mit Christus verbunden. Oder wie es Asaf im 50. Psalm uns lehrt zu beten: Dank ist die Opfergabe, die mich ehrt. Wer diesen Weg einschlägt, der wird das Heil Gottes sehen. Sterben heißt, ich gebe meine Rechte auf. Wenn ich vor Gott die Faust balle und sage: Du schuldest mir, ich habe ein Recht, dass du mir diesen Wunsch, dass du mir dieses Bedürfnis jetzt erfüllst, dann werden wir das Heil Gottes nie sehen. Gott wird uns sagen: Rechte? Wer hat dir dieses Recht gegeben? Wenn Gott uns etwas nicht gibt, hat er kein Recht verletzt. Es ist seine Gnade, es ist seine Liebe, es ist sein Erbarmen, es ist sein freies Schenken, wenn er uns immer wieder versorgt mit dem, was wir brauchen. Und er möchte es gerne tun, aber wir können es nicht bei ihm einfordern. Wir können ihm danken und ihn dadurch ehren und einen Weg einschlagen, auf dem wir immer wieder aufs Neue das Heil, die Rettung, die Versorgung Gottes sehen werden. Gott vertrauen, Gott danken, das ist der Schlüssel, das Heil Gottes zu sehen und zu erfahren. Bleibt jetzt noch der zweite Punkt, den ich ebenso als Spannung erwähnt habe, in der die Israeliten standen. Wie ist es mit den Verheißungen Gottes? Wie sollen wir mit denen umgehen? Die Verheißungen, die uns unerreichbar erscheinen. Was machen wir mit den Aufträgen, die Gott uns gibt und die uns vollkommen überfordern? Na, auch hier gilt dasselbe Prinzip. Auch hier muss ich mein Kreuz auf mich nehmen und mich selbst verleugnen. Gott hat nie erwartet, dass Israel aus eigener Kraft und Stärke Ägypten verlässt. Und er hat nie erwartet, dass Israel aus eigener Kraft und Stärke Kanaan einnehmen würde. Er hat sie herausgeführt mit seiner starken Hand und er würde sie hineinführen. Und dasselbe gilt auch für uns. Gott erwartet nie von dir, dass du seinen Auftrag aus eigener Kraft erfüllst. Er weiß, dass du das nicht kannst. Er steht bereit, er lebt in dir, um das zu tun, was du unmöglich tun kannst. Diese Schlüsselerfahrung, dieses Verständnis war der Wendepunkt in dem Leben von dem Gründer der Fackelträger, der das so in seinem Lebenszeugnis ganz kurz zusammenfasst. Er sagt: I learned to say, Lord Jesus, I can't. You never said I could, but you can and always said you would. That's all I need to know. Ich habe gelernt zu beten, Herr Jesus, ich kann das nicht. Aber du hast niemals gesagt, dass ich es könnte. Aber du kannst und hast gesagt, dass du es tun würdest. Das ist alles, was ich wissen muss. Jesus sagt, wer mir nachfolgen will, der muss sein Kreuz täglich auf sich nehmen. Es genügt nicht, sich einmal für Jesus zu entscheiden, sondern diese Entscheidung muss ich jeden Tag aufs Neue treffen. Was mir persönlich dabei hilft, gerade in den letzten Wochen, ist ein Gebet aus Wales. Und damit möchte ich auch heute schließen. Es begleitet mich wirklich schon viele Wochen und ich beginne so inzwischen jeden Tag. Ich denke, ich kann das sagen. Also ich habe es kaum, also wahrscheinlich nie vergessen, in den letzten Wochen zu beten. Auch hier ist es leider auf Englisch. Ich werde es erst im Original euch vorlesen und dann in der Übersetzung. Almighty God, in view of your great mercy, I lay my life down as a morning sacrifice for you. Choosing to die to self, I ask you to pour your mighty resurrection power through me, that Jesus may be revealed and your kingdom come in power, changing me and redeeming the world. Allmächtiger Gott, hinblickend auf deine große Barmherzigkeit, lege ich mein Leben als ein Morgenopfer vor dich hin. Ich entscheide mich, mir selbst zu sterben und bitte dich, deine Auferstehungskraft durch mich hindurch fließen zu lassen, damit Jesus offenbart werde und deine Königsherrschaft mit Macht komme, damit ich verändert und die Welt erlöst werde. Wer die Auferstehungskraft Jesu erleben will, der muss zunächst sein eigenes Leben niederlegen. Er muss sich selbst verleugnen, sich selbst sterben. Doch wer sein Leben so vor Jesus niederlegt, der darf hoffen, dass sich Jesus als der Auferstandene in seinem Leben offenbart. Erst kommt Karfreitag, dann kommt Ostern, erst kommt das Sterben, dann die Auferstehung. Das galt nicht nur für Jesus, das gilt in gleicher Weise auch für uns. Amen.